Abraham und der Bund der Gnade. Gottes Mühlen mahlen langsam. Das Sprichwort stammt zwar nicht aus der Bibel, aber die Tatsache, dass Gott seinen Plan des Heils über sehr lange Zeit entfaltet, finden wir sehr wohl in der Bibel beschrieben. Als der Herr das erste Mal zu Abraham sprach und ihm sein Versprechen gab, dass er ihn zu einem großen Volk machen will, dass er ihm ein Land geben und ihn segnen und zum Segen setzen wird, war Abraham 75 Jahre alt. Dieses Versprechen hat ihm der Herr dann öfter wiederholt. Es wurde klar, dass sie Inhalt eines Bundes, eines Vertrages sind, den er mit Abraham schließt. Dieser Bund, eben seine Versprechen, seine Bedingungen, all seine Bestandteile hat der Abraham zunehmend offenbart. Während der ganzen Zeit lernte Abraham zusammen mit Sarai auf die Erfüllung zu warten und in dieser Erwartung zu leben und auf den Herrn zu vertrauen. Ihr Glaube wurde verschiedentlich angefochten und sie kämpften mit Unglauben und Geduld. Wir haben ja einiges davon gehört. Und erst jetzt, fast 25 Jahre nach der ersten Offenbarung, bringt der Herr den Bund zum Abschluss, indem er noch einmal die Bundesversprechen nennt und schließlich auch Abraham, seinem Bundespartner, einen passenden neuen Namen und ein Siegel des Bundes gibt. Erst jetzt, nach dieser langen Zeit der Vorbereitung, scheint Abraham bereit zu sein für den Abschluss des Bundes. Wir können nicht genau herauslesen, warum der Herr bei Abraham diese lange Zeit brauchte. Tatsache ist, dass er solche lange Vorbereitungszeiten bei den meisten Männern verwendet, die er für die Ausführung seines Ratschlusses gebraucht. Denken wir an Jakob, an Josef, an Mose, an David und später die Apostel. Und wir stellen das auch in unserem eigenen Leben fest. Haben wir nicht auch das Gefühl, dass Gott unsere Gebete, die er ja versprochen hat zu erfüllen, viel zu langsam beantwortet? Oder dass unsere Pläne, die wir im Vertrauen auf Gottes Verheißungen umsetzen wollen, sich viel zu langsam verwirklichen lassen? Oder dass Veränderungen in uns, für die wir zu Recht beten, viel zu langsam geschehen? Gottes Wege mit uns gehen langsam voran. Und wir wissen oft nicht, können oft nicht erkennen, warum das nötig ist. Aber der Herr weiß, warum er das tut. Und wir tun gut daran, einfach im Vertrauen und im Gehorsam vorwärts zu gehen und zu warten, bis seine Zeit gekommen ist. Gottes Bundesschluss mit Abraham, der jetzt zum Abschluss kommt, ist auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfüllt. Abraham wird tatsächlich die Erfüllung nur im Ansatz erleben. Er bekommt innerhalb von einem Jahr den versprochenen Sohn. Er darf schon im Land Kanaan leben. Er erfährt die versprochenen Segnungen Gottes. Aber all das sind nur Typen, sind nur Vorbilder dessen, was Gott in seinem Bund der Gnade schließlich geben wird. Das sind Dinge, die Abraham nur im Glauben vor sich sieht und die er nicht mehr erleben wird, solange er auf dieser Erde lebt. Der Bund der Gnade, den der Herr mit Abraham begonnen hat, wird erst in Christus endgültig erfüllt. Doch schauen wir auf diese vorbildhaften Bestandteile des Bundes mit dem Ziel, Christus darin zu erkennen. Das erste, Gottes Offenbarung, der Allmächtige. Mose, der diese Berichte schrieb, sagt, dass der Herr, dass Jahwe, dem Abraham erschien. Als der Herr nun aber Abraham anspricht, stellt er sich anders vor. Er sagt nicht, ich bin Jahwe, sondern ich bin El Shaddai, Gott, der Allmächtige. Der Name Jahwe betont mehr die Bedeutung seiner Ewigkeit, Selbstgenügsamkeit und seiner Bundestreue. El Shaddai betont seine Allmacht. So sagt der Herr eigentlich, ich bin der Gott, der alles kann und durchführen wird, was er sich vorgenommen hat. Das ist sehr wichtig für Abraham, dem jetzt wieder die Erfüllung des Bundes zugesprochen wird und der ja noch weiter warten muss, bis alles erfüllt wird. So sagt ihm der allmächtige Gott, ich habe die Macht, all das zu tun, was ich dir verspreche. Ich werde es tun. Warte auf mich und lebe im Vertrauen auf mich. Und noch etwas konkreter, wandle vor mir und sei untadelig. Die Konsequenz für Abraham, dass der Herr alles tut, was ihm wohlgefällt, ist, dass er mit seinem Wandel ganz darauf eintritt und sein Leben so führt, wie es dem Herrn gefällt. Das erinnert ganz an Paulus' Ermahnung im Philipperbrief. Vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Für Abraham ist das wie das Vorwort für das, was ihm jetzt gleich gesagt wird. Vielleicht klingt auch eine zurechtweisende Ermahnung mit, wie etwa, ich bin der Allmächtige, der alles tun wird, um den Bund zu erfüllen. Lass dich nicht wieder versuchen, im Unglauben die Dinge selbst in die Hand zu nehmen, sondern lebe im vollkommenen Vertrauen auf mich. Und das führt zu einer neuen Identität. Denn zum Bundesschluss gehört, dass der Herr Abrahams Namen ändert. Die Namen sind in der Bibel wichtig, sowohl Namen von Orten als auch von Menschen. Namen bezeichnen die Identität, verbinden den Träger des Namens mit seiner Bedeutung. Zum Beispiel gab Gott dem Menschen den Namen Adam. Das bedeutet, von der Erde genommen. Sein Name soll Adam daran erinnern, wenn immer er ihn hört, ich bin von der Erde genommen. Ich bin geschaffen. Ich bin nicht Gott. Und so zeigt der Name auch auf den Besitzer. Wenn der Herr Namen gibt oder Namen ändert, zeigt er damit an, dass er dem Empfänger des Namens die Bestimmung gibt. Als der Schöpfer bestimmt er, welchen Weg und welche Berufung er für den Betreffenden vorsieht. Wenn er nun Abrahams Namen ändert in Abraham, was bedeutet Vater der Menge, dann zeigt er damit, dass es Abrahams Identität und Berufung ist, der Vater eines großen Volkes zu sein. Dafür hat der Herr ihn geschaffen, berufen und begabt. Abraham ist Gottes Werkzeug für diesen Zweck. Er gehört nicht sich selbst und er sucht sich seinen Weg nicht selbst aus. Und dass es Abrahams Berufung ist, Vater der Menge, des großen Volkes zu sein, beinhaltet auch, dass der Bund, den der Herr mit ihm schließt, nicht nur ein persönlicher Bund mit Abraham ist. Er schließt den Bund mit ihm als Vater des großen Volkes. Das heißt, als der Vater ist er der Repräsentant dieses Volkes. Der Bund ist somit mit diesem ganzen Volk geschlossen. Alle Glieder dieses Bundesvolkes, alle, die glauben, wie Abraham, sind Teilhaber des Bundes. Die Verheißungen, die Wohltaten, die Verpflichtungen des Bundes gehen auf das ganze geistliche Volk Abrahams über. Was im Bund für Abraham gilt, das gilt für sie. Was die Verheißungen, die Wohltaten des Bundes sind, das sagt der Herr nun Abraham einerseits in einer Wiederholung, andererseits gibt er ihm neu die Verpflichtung des Bundes. Beides wird, wie gesagt, nicht nur Abraham gegeben, sondern gilt für seine geistlichen Nachkommen, die Teilhaber des Bundes sind. Die Verheißungen, die der Herr wiederholt und dabei auch vertieft, betreffen die Identität, die Eigenheit des Volkes, das aus Abraham kommt. Und sie betreffen ihre Beziehung zu Abrahams Gott und auch den Lebensbereich, der ihnen gegeben wird. Das Volk wird nicht nur groß, unzählbar sein, sondern auch aus vielen Völkern oder Nationen bestehen. Und damit wird schon angezeigt, dass es sich dabei nicht nur um Abrahams ethnische Nachkommen, also das jüdische Volk handelt, sondern dass Menschen aus allen Völkern diese Nachkommenschaft ausmachen. Was die verschiedenen Völker oder die Menschen aus den verschiedensten kulturellen, sozialen und politischen Hintergründen vereint, ist, dass sie Gottes Bund der Gnade mit Abraham angehören. Sie alle werden Abrahams Kinder durch den gleichen Glauben oder besser durch den Glauben an dieselbe Verheißung desselben Gottes. Es ist der Glaube an Christus, an den Gott, der sie alle zu einem Volk vereint. Der Apostel Paulus erklärt im Epheserbrief, dass die nichtjüdischen Völker zuerst noch getrennt waren von den leiblichen Nachkommen Abrahams. Aber als Christus kam und das schon vor Erschaffung der Welt auserwählte Volk mit Gott versöhnte, hat sich erfüllt, was der Herr Abraham ankündigte. In Epheser 2, jetzt aber, in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er ist unser Friede. Er hat aus beiden eins gemacht und die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen. Und diesem Volk verspricht der Herr auch ein Land. Und auch hier gibt es eine vorläufige und eine endgültige Erfüllung. Den leiblichen Nachkommen Abrahams gibt der Herr das Land Kanaan, in dem sie als Nation wohnen können. Kanaan ist aber nur ein Vorbild für das ewige, geistliche Königreich Gottes, das seinem Volk, Abrahams geistlichen Nachkommen, gegeben wird. In Kanaan hat Gott Könige, Priester und Propheten eingesetzt. Sie führen und lehren das Volk im Auftrag Gottes und sie verbinden sie mit ihm. Im geistlichen Königreich ist Christus der König, Priester und Prophet in einer Person. Als Priester versöhnte er sein Volk mit Gott. Als König regiert er es. Und als Prophet spricht er Gottes Wort zu ihnen. Und das erfüllt auch die dritte Verheißung, die der Herr Abraham gab: Ich werde ihnen Gott sein. Diese Verheißung, die die eigentliche oder Kernbundesverheißung ist, wird durch das Alte und Neue Testament hindurch immer wieder wiederholt. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Und dann hat der Herr diesem Volk auch ein Kennzeichen gegeben, nämlich die Beschneidung. Und auch dieses Kennzeichen oder dieses Siegel des Bundes hat in sich etwas Vorläufiges, das äußerlich sichtbar und vergänglich ist und einige geistliche Bedeutung, die ewig sind. Das äußerlich Vorläufige ist den leiblichen Nachkommen Abrahams gegeben. Es wird in Christus erfüllt und darum aufgehoben werden. Dass die Beschneidung am männlichen Geschlechtsmerkmal geschehen soll, ist sehr bedeutsam. Das Zeugungsorgan soll beschnitten werden. Dies deshalb, weil auf dem Weg der Zeugung die Sünde weitergegeben, vererbt wird. Und wer natürlich gezeugt wird, kann nicht zu Gottes geistlichem Volk gehören. Die Beschneidung ist ein Nein zum natürlichen Ursprung des Volkes Gottes. Damit der Mensch in Gottes Reich eingehen kann, muss die Sünde abgeschnitten werden. Die Beschneidung war eine schmerzhafte und blutige Sache für die Männer. Sie haben tagelang gelitten. Und das ist auch ein Hinweis auf das blutige Opfer, das die Sünde beseitigt. In Christus ist dieses blutige Opfer ein für alle Mal geschehen. Er hat durch sein Leiden, sein Opfer, die Sünde von uns abgeschnitten. Die Beschneidung sollte am achten Tag durchgeführt werden. Die Zahl 8 steht symbolisch für den neuen Anfang. Die Woche hat 7 Tage und danach fängt am achten Tag die neue Woche an. Christus ist am ersten Tag der neuen Woche vom Tod auferstanden. Und durch seine Auferstehung hat er seinem Volk den Eingang ins himmlische Reich geöffnet. Das ist der neue Anfang für das neue Volk Gottes. Weil Christus das Vorbildhafte aller blutigen Opfer des Alten Testaments erfüllt hat, sind diese nicht mehr notwendig und fallen weg. Das vollkommene Opfer Christi macht sämtliche blutige Opfer unnötig. Und so auch die Beschneidung. Sie wird nun durch das Zeichen der Taufe ersetzt, die auf die vollendete Reinigung von unseren Sünden durch das reinigende Wasser des Geistes hinweist. So verknüpft dann auch der Apostel Paulus die Beschneidung mit der Taufe, indem er von ihr als der Beschneidung des Christus spricht, in Kolosser 2. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschehen ist, sondern im Ausziehen des fleischlichen Leibes. In der Beschneidung des Christus, mit ihm begraben in der Taufe, in ihm auch mit auferweckt durch den Glauben an die wirksame Kraft Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und dieses Wort berührt eine weitere Sache, die in der Beschneidung abgebildet ist. Und das ist die Beschneidung des Herzens. Der Herr hat seinem Volk oft durch die Propheten vorgehalten, dass sie nur äußerlich, also an ihrer Vorhaut beschnitten seien und nicht am Herzen. Am Herzen beschnitten zu sein heißt, dass die sündhafte Neigung des Herzens abgeschnitten werden, sodass man ihnen nicht nachgibt. Und das kann der natürliche Mensch eben nicht wirklich vollbringen. Und darum ist die Beschneidung des Christus notwendig. Er hat die Macht der Sünde gebrochen für die, die an ihn glauben. Und nur wer in Christus ist, wer Mitglied seines Bundesvolkes ist, kann ihn als Gott haben und kann in seinem Königreich leben. Und darum sagt der Herr zu Abraham, einer, der nicht beschnitten ist, diese Seele soll ausgerottet werden aus ihrem Volk. Meinen Bund hat er ungültig gemacht. Hier geht es natürlich nicht nur um das äußerliche Zeichen, das nicht vorhanden ist, sondern um die Weigerung, das Siegel des Bundes zu tragen, das Gott verordnet hat. Wer dieses Siegel ablehnt, der lehnt damit den Bund ab und damit den Herrn des Bundes. Wer nicht in seinem Gnadenbund mit dem Herrn, nämlich mit Christus verbunden ist, ist des Todes. Es geht nicht darum, dass man lediglich ein Ritual befolgt, um in den Bund aufgenommen zu sein, sondern dass man mit dem Herrn des Bundes vereint ist. Und so ist es auch in der Folge mit dem neutestamentlichen Zeichen des Bundes, der Taufe. Es ist nicht die Taufe an sich, die uns von der Sünde reinigt und mit Christus verbindet, sondern die Realität, die durch die Taufe abgebildet wird. Diese muss Realität in unserem Leben werden. Wir müssen mit Christus gestorben sein und mit ihm auferstanden sein. Das heißt, sein Tod am Kreuz, der die Sünde sühnt, muss von uns im Glauben angenommen werden. Dann wird der Fluch des Bundes an uns vorübergehen, weil er an unserer Stelle auf Christus gelegt wurde. Wir haben erkannt, dass Gott seinen Bund mit Abraham als unserem Bundeshaupt geschlossen hat. Deshalb haben wir als Abrahams geistliche Nachkommen den vollen Anteil am Bund der Gnade. Alles, was der Herr Abraham zugesprochen hat, gilt auch uns. Und die Ansprache ist auch an uns gerichtet: Ich bin Gott der Allmächtige. Lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig. Der Allmächtige ist allmächtig für uns. Die völlige Erfüllung des Bundes ist dadurch garantiert. Was er in uns angefangen hat, wird er auch vollenden. So wie der Herr, der Gott Abrahams ist und er sein Knecht, so ist er auch unser Gott und wir sein Volk. Wir haben eine Heimat. Wir werden im himmlischen Kanaan leben. Ja, wir leben im Geist jetzt schon dort. Wir haben eine neue Identität bekommen. Wir sind in Christus neu geschaffen und dazu bestimmt, Frucht zu bringen, für den Bau seines Reiches gebraucht zu werden. Und wir tragen sein Siegel. Unsere Beschneidung ist nicht mehr sichtbar, wie es das bei Abrahams zu Lebzeiten war. Das Wasser der Taufe ist längst getrocknet. Aber die Beschneidung unserer Herzen, die Christus an uns bewirkt hat, hat dennoch sichtbare Auswirkungen. Die Sünde ist von uns abgeschnitten. Das Wasser des Geistes hat uns von ihr gereinigt. Wir sind von ihr befreit, um in dieser neuen Freiheit Christus zu dienen. Ja, die Beschneidung unserer Herzen hat sogar bewirkt, dass wir selber wünschen, ihm wohlzugefallen und für ihn zu leben. Es hat sich erfüllt, was der Herr vielfach versprochen hat, so auch durch den Propheten Hesekiel in Kapitel 36. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Und ihr werdet in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gegeben habe. Und ihr werdet mir zum Volk und ich werde euch zum Gott sein. Und ich werde euch befreien von all euren Unreinheiten. Amen.